Ja, auch von meiner Warte aus herzlich willkommen. Man kann ja sagen, die hier reingeschneit sind. Ja, der Winter hat uns doch ereilt in unseren Breiten hier. Und wir sind trotzdem hier noch zusammengekommen. Ja, wir haben das Kalenderjahr 2025. Und für das Kirchenjahr ist das bereits der sechste Sonntag. Denn das Kirchenjahr beginnt nämlich mit dem ersten Advent. Und der erste Advent, der war ja bereits am 1. Dezember 2024 gewesen. Nun, traditionell wird am ersten Sonntag des neuen Jahres die Jahreslosung aufgegriffen, wie wir gehört haben, die diesmal aus einem Vers aus dem ersten Thessalonicher Brief entnommen ist und aus dem Abschnitt, den wir jetzt hören wollen. 1. Thessalonicher Kapitel 5, die Verse 12 bis 22. Paulus schreibt: Wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr die anerkennt, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen, und dass ihr sie ganz besonders in Liebe achtet, um ihres Werkes willen. Haltet Frieden untereinander. Wir ermahnen euch aber, Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen alle. Seht zu, dass niemand einem anderen Böses mit Bösem vergilt, sondern strebt allezeit dem Guten nach, gegeneinander und gegen alle. Freut euch allezeit, betet unablässig, sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist löscht nicht aus, Weissagungen verachtet nicht. Jetzt kommt der eigentliche Vers. Prüft alles, das Gute haltet fest. Von aller Art des Bösen haltet euch fern. Ja, prüft aber alles, das Gute haltet fest, oder wie man hat ja die Luther-Übersetzung gewählt, das Gute behaltet. Und da möchte man Paulus so fragen und man sagen, ja gut, prüft alles, das haben wir gehört, aber was sollen wir prüfen und welchen Maßstab soll ich dabei anwenden und zugrunde legen? Und was ist unter dem Wort das Gute haltet fest zu verstehen? Klarer wird das, wenn wir uns nochmal den gesamten Absatz, den ich eben vorgelesen habe, vor Augen führt. Man muss wissen, dass die Jahreslosung ja nur der zweite Teil eines längeren Verses ist, der da so lautet: Weissagung verachtet nicht, prüft alles, das Gute haltet fest. Weissagungen und Prophetien kann man heute vielleicht eher so verstehen, dass uns Paulus aufträgt, auf die Weisungen und Ermahnungen der Heiligen Schriften zu achten und zu beachten. Und dann folgt eben der zweite Teil, eben das Wort, das uns als Jahreslosung dient, alles zu prüfen und das Gute festzuhalten. Vielleicht nähern wir uns dem Thema einmal anders, indem wir zunächst anschauen, was Paulus nicht gemeint hat. In etwa das: Prüft alles und behaltet das, was euch gut gefällt. Oder prüft alles und haltet das fest, was dir vorteilhaft erscheint und deinem eigenen Vorteil dient, ohne Rücksicht. Oder prüft alles und haltet fest, was andere oder die breite Mehrheit momentan gut findet. Ist es denn immer gut, so möchte ich fragen, was der Mainstream heute bejubelt und morgen vielleicht verwirft, weil die Ansichten und Maßstäbe und Wertvorstellungen sich wieder verändert haben? Muss ich denn beispielsweise an jedem Event, wie man heute so sagt, dabei sein und alles mitmachen und mitnehmen? Ich denke, das alles, das hat Paulus bestimmt nicht gemeint. Das war nicht das, was Paulus den Gläubigen in Thessalonich damals als eindringlichen Ratschlag mit auf ihren Glaubensweg gegeben hat. Doch was meinte Paulus dann in seinem Wort vom Prüfen und Festhalten und vor allen Dingen, was hat uns das alles heute noch zu sagen? Es gibt ja zwei Schlüsselbegriffe in diesem Vers. Das ist einmal der Begriff prüfen. Prüfen heißt nicht Zahlen, Kolonnen zusammenstellen und aufstellen hier in unserem Zusammenhang. Prüfen heißt neben den vielen Bedeutungen, den dieses Wort im Urtext haben kann, so viel wie etwas prüfen, ob es wert ist, angenommen zu werden. Hat das bleibenden Wert? Ist das von dauerhafter Bedeutung und Wichtigkeit? Und wenn ja, dann soll auch das Gute in uns, das Gott in uns bewirkt hat, ans Licht gebracht werden. Dann soll eben das Gute festgehalten werden. Eben das, was in Gottes Augen gut und ihm wohlgefällig ist. Und dann verstehen wir auch die Aufforderung von Paulus: Du als Christ sollst an dieser Stelle aktiv werden. Ich soll etwas tun. Ich soll nämlich prüfen, den bleibenden Wert ermitteln und festhalten, was in Gottes Augen eben gut und wohlgefällig ist. Und dann erschließen sich auch auf einmal die vielen Ermahnungen und Aufforderungen zu den Aktivitäten, die so im Telegrammstil am Anfang des Abschnitts abgefasst sind, die Paulus an die Gemeinde in der Hafenstadt Thessalonich, das ist ja das heutige Saloniki, geschrieben hat. Damals, das war das eine junge Gemeinde, über die die Apostelgeschichte nicht mal ein positives Urteil fällt. Im 17. Kapitel der Apostelgeschichte heißt es, dass Paulus und sein Mitarbeiter Silas in einer Nacht- und Nebelaktion nach Beröa, was mehr so im Landesinnern lag, fliehen musste. Diese in Beröa aber waren edler als die in Thessalonich. Sie nahmen mit aller Bereitwilligkeit das Wort auf und untersuchten täglich in den Schriften, ob dies sich so verhielt. Viele nun von ihnen glaubten und von den griechischen vornehmen Frauen und Männern nicht wenige. Was war geschehen in Thessalonich, dass Paulus so fluchtartig verschwinden musste? Thessalonich, einer Stadt mit Menschen aus allen möglichen Ländern, auch aus anderen Kulturen und die auch vorher vielleicht anderen Religionen angehört haben mögen und damit auch andere Wertvorstellungen und einen anderen Hintergrund mitbrachten. Eine bunt gemischte Gemeinde also. Nun, die Apostelgeschichte gibt uns ein wenig Einblick in die Geschehnisse damals in Thessalonich. Als Paulus mit seinen Mitarbeitern dort aufkreuzte, da ging er, so heißt es im Text, nach seiner Gewohnheit in die dortige Synagoge, um sich an drei Sabbaten mit ihnen aus den Schriften zu unterreden, indem er Jesus als Messias und als den von den Toten Auferstandenen vorstellte und verkündigte. Einige von ihnen ließen sich überzeugen und gesellten sich zu Paulus und Silas. Und jetzt heißt es, auch eine große Menge von den anbetenden Griechen und nicht wenige der vornehmsten Frauen schlossen sich Paulus an. Unter den anbetenden Griechen verstand man damals Menschen, die sich zu der Synagoge hielten und an den einzigen und wahren Gott glaubten und ihn anbeteten, aber ohne sich ganz zum Judentum zu bekehren und überzutreten. Aber der Erfolg des Paulus erzeugte wohl auch Eifersucht, Missgunst, Misstrauen und Feindseligkeiten. So wurde ein Aufruhr gegen Paulus und Silas angezettelt, und das war dann der Grund für seine nächtliche Flucht, von der wir eingangs gehört haben. Gut, einige Zeit später schickte dann Paulus diesen Brief an die Gemeinde in Thessalonich. Was schreibt man an eine junge Gemeinde? Was schreibt man an eine so bunt gemischte Gemeinde? Nebenbei bemerkt, möchte ich sagen, der erste Thessalonicher Brief gilt als der älteste erhaltene Brief des Paulus. Was schreibt man an die Gemeinde? Und bemerkenswert ist da, wie Paulus diesen Abschnitt beginnt. Zunächst ermahnt er die Gemeindeglieder, diejenigen anzuhalten. erkennen, die in der Gemeinde Verantwortung übernommen haben. Die Verantwortung übernommen haben. Heute sind das vielleicht Gemeindeleiter, Älteste, Prediger, Pastoren oder auch Diakone und wer auch sonst Aufgaben in der Gemeinde übernommen hat. Seine Ermahnung am Anfang klingt so: Wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr die anerkennt, die unter euch arbeiten. Denn, und jetzt füge ich ein Wort hinzu, das ist sehr eigenmächtig von mir, denn diese Arbeiter in der Gemeinde, die haben auch schon mal schlaflose Nächte um euretwillen. Habt einen besonderen Blick, auch einen dankbaren Blick, das heißt hier in Liebe, auf die Mitarbeiter. Achtet auf sie und seht auf ihren Dienst, den sie in der Gemeinde tun. Und so ist es dann nur folgerichtig, wenn Paulus weiter fortwährt und ermahnt: Haltet Frieden unter euch. Ja, haltet Frieden untereinander. Es ist nichts so zerstörerisch in einer Gemeinde wie untereinander zu streiten. Nach außen hin nicht, denn da heißt es dann ganz schnell, dass das wollen die Christen sein, die sich Nächstenliebe und Frieden auf die Fahnen geschrieben haben. Und nach innen hin nicht, denn das bedeutet oft Mitgliederschwund, Parteibildungen oder sogar Spaltung, manchmal sogar Auflösung der Gemeinde, was ich leider auch schmerzlich erfahren musste. Und das Bemerkenswerte ist eben, oft geht ein Streit ja nicht einmal um theologische Fragen, wie ich auch festgestellt habe, sondern um oft manchmal so ganz persönliche, profane Dinge, wie beispielsweise um die Kleiderordnung. Ja, habe ich erlebt. Wie lang soll der Rock bei den Frauen sein? Überm Knie soll er da enden? Oder doch unter dem Halb des Knies soll er noch das Knie bedecken? Alles erlebt. Diese bittere Erfahrung habe ich gemacht. Und ich habe erlebt, dass wegen dieser Fragen sich Gemeinden gespalten haben. Ein anderes Beispiel möchte ich nur noch ganz kurz erwähnen und dann aber weitergehen im Text. Ich habe auch erlebt sogar, dass jemand in der Gemeinde wegen Unversöhnlichkeit ausgeschlossen wurde. Haltet Frieden untereinander. Das heißt nun nicht, dass in der Gemeinde, und sei es auch mal kontrovers, über theologische Fragen gesprochen werden darf. Man kann eben aus der Heiligen Schrift einige Dinge so oder so auslegen und sehen. Aber respektiert doch dann trotzdem zunächst auch mal euch untereinander, wenn jemand vielleicht anderer Auffassung ist, als ich selber es bin. Und bedenke vor allem, dass du und ich auch selber nur ein Mensch bin und irren kann. Und das auch in Glaubensfragen. Und notfalls kann man sich auch kompetente Hilfe von außen holen. Gut, ich will das nicht weiter ausführen hier, sondern nochmal darauf hinweisen: Haltet Frieden untereinander. Doch dann zieht Paulus die Schraube sogar noch weiter an. Seht zu, dass niemand einem anderen Böses mit Bösem vergilt, sondern strebt allezeit dem Guten nach, gegeneinander und gegen alle. Und weiter heißt es dann am Schluss, vor allem Bösen haltet euch fern. Ja, wie leicht gerate ich in dieses Fahrwasser, mit gleicher Münze zurückzahlen zu wollen, wenn mir Böses widerfahren ist. Und da hilft uns der so leidgeprüfte Prophet Jeremia, dem sehr viel Böses angetan wurde, weiter. Der sagt in einem Abschnitt, 23. Kapitel eben, achte Herr, du auf mich und höre die Stimme, ja meine Stimme, nein, die Stimme meiner Gegner. Höre die Stimme meiner Gegner. Soll Böses für Gutes vergolten werden? Denke daran, dass ich vor dir gestanden habe, um Gutes über sie zu reden, um deinen Zorn von ihnen abzuwenden. Das kann uns Vorbild sein. Gott redet zu den Menschen, die Gutes mit Bösem vergelten. Vielleicht werden sie doch noch umgestimmt. Das alles ist so der Vorspann, der Hintergrund für unsere Jahreslosung. Also die Botschaft heißt für uns hier, werde aktiv und prüfe, werde aktiv. Und damit und dafür soll uns die Bibel unsere erste Anlaufstelle sein für eine Prüfung. In Apostelgeschichte 17 heißt es von der Gemeinde in Beröa, von der wir ja eben schon gehört haben, dass sie täglich in den Schriften forschten oder prüften, ob es sich so verhielte. Zu dem, was uns heute gesagt wird, auch in Glaubensdingen, auch in Glaubensfragen, auch in Heilsversprechungen und was weiß ich. Und wenn man so will, sind wir noch in einer komfortableren Lage, indem wir nicht nur die Schriften des Alten Testaments, sondern auch ergänzt die Schriften des Neuen Testaments haben und in beiden Teilen eben forschen und prüfen können. Und es ist da eben eine unumstößliche Tatsache, dass die Bibel Grundsätze, Werte, Weisungen und Ethiken enthält, die über alle Zeiten hinweg Gültigkeit haben und keiner Mode unterworfen sind und eben bleibenden Wert haben, den ich festhalten kann. Aber, und das muss ich auch sagen, dass die Welt sich verändert hat. Wir leben nicht mehr in einer Welt und in einer Gesellschaft wie in der Zeit von Jesus oder von Paulus. Es gibt heute Fragen, auch Glaubensfragen und Probleme, die es damals einfach nicht gab. Und davon gibt es eine ganze Menge. Da würde Paulus vielleicht heute nur erstmal verwundert fragend dastehen und vielleicht gar nicht wissen, was das alles zu bedeuten hat. Nun, ich denke, ein jeder weiß das selber und ich brauche das nicht an dieser Stelle weiter auszuführen. Und auch in unserem persönlichen Glaubensleben gibt es vielfältig Fragen, auf die wir nicht unbedingt direkt eine Antwort finden. Und auch in der Bibel ist es dann vielleicht manchmal gar nicht so einfach und so eindeutig, Antworten zu finden. Und deshalb möchte ich an dieser Stelle einen Vorschlag machen. Lasst dann auch mal euer Gewissen sprechen, das doch der Schöpfer in einen jeden von uns hineingelegt hat. Lass auch mal dein Gewissen sprechen. Des Öfteren heißt es in der Bibel in etwa so, es gereute ihn oder da ging er in sich. Verstehen wir? Da meldet sich das Gewissen in einem Menschen. Und dieses Gewissen ist auch ein Maßstab für eine Prüfung. Sicher, und das kann man nicht leugnen, man kann das Gewissen zwar auch betäuben, zumindest eine Zeit lang, aber irgendwann meldet es sich doch. Und wer ehrlich vor sich selber ist, wird diese Stimme hören. Da gibt es eine weitere Aktivität, die Paulus uns in unserem Zusammenhang aufgibt. Es heißt in unserem Abschnitt, betet ohne Unterlass. Das ist nämlich besonders hilfreich, auch unser Gewissen zu schärfen. Denn Beten ist kein Selbstgespräch, sondern ein in Kontakt treten, eine Zwiesprache mit Gott. Und Gott ist nicht stumm, sondern antwortet auf irgendeine Weise. Manchmal mag es zwar ziemlich lange dauern, bis das Prüfen oder Überprüfen zu einem Ergebnis kommt. Nicht immer gibt es gleich auf alle Fragen Antworten. Manchmal aber auch kann es sein, dass ich einmal gefundene Antworten neu überdenken muss. Und vielleicht auch verändern, revidieren. Auch das ist möglich. Aber lass den Mut nicht sinken, sondern bleibe weiter aktiv. Bleibe am Ball, sei hartnäckig, lass nicht locker und ermatte nicht, sondern bete ohne Unterlass. Bei alledem, was nehmen wir für das Jahr 2025 mit aus der Jahreslosung? Prüft alles. Also werde aktiv. Schau nach dem, was dauerhaften Bestand hat und was Wert hat. Und dann halte das Gute fest, eben das, was in den Augen Gottes gut und ihm wohlgefällig ist. Aber auch eins, halte dich von aller Art des Bösen fern. Amen.